The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Rittern des Filmgenuss, eurem Filmpodcast von und mit den verdammten Nerds. Das sind wie immer mir im virtuellen Raum gegenüber der Matze, der Bossi, a.k.a. der Blockbuster Babo.
Chabos wissen, wer der Babo ist.
Chabos wissen, wer der Blockbuster Babo ist. Und meine Wenigkeit, Nicolas Cage. Nicolas Cage, a.k.a. der Arthouse Otto.
Es klang gerade bei mir kurz so Nicolas Cage.
Cage. Ja. Dieses Nicolas Cage. Ja, wir haben heute eine kleine Laberfolge. Okay, eigentlich sind alle Folgen Laberfolgen, ist ein Podcast, ne? Ja. Nee, wir haben heute wieder eine klassische, was hast denn du zuletzt gesehen, Folge? Denn wir haben ein paar Sachen gesehen, über die wir so ein bisschen quatschen möchten, wie wir im Vorfeld festgestellt haben. Deswegen stelle ich dir einfach ohne weitere Umschweife, lieber Matze, mal direkt die berühmt-berüchtigte Frage. Was hast denn du so gesehen?
Ja, hallo, vielen Dank für die Erteilung des Wortes und für diese wundervolle Frage. Schön, dass ihr den Weg hier zurückgefunden habt, auch nochmal von mir. Was habe ich zuletzt gesehen? Ich habe ein paar Sachen zuletzt gesehen. Es war wieder Best of Cinema. Genau, es gab einen neuen Apple TV Plus Film von Paul Greengrass und ich habe noch einen, war eigentlich lange Zeit mein Lieblings-Nolan-Film, den habe ich auch nochmal nachgeholt und der wäre, ich weiß gar nicht, ob du ihn gesehen hast, nämlich The Prestige.
Nope.
Oder wie er im Deutschen heißt, Prestige, die Meister der Magie. ja, ultra cooler Film. Also ich finde den nach wie vor super gut. Es ist so ein bisschen ja, das Battle zweier Magier, zweier angehender so Illusionisten, Magier, ne, so richtig Zauberei ist jetzt nicht im Spiel, ne, die Illusion, haha, Wortspiel. Die Illusion, die will ich gleich nehmen. Es ist also der hat jetzt nicht so krass die Fantasy Elemente, sondern ja, es ist eher so dieses, was ist das so, viktorianisches England und ja, spielt halt schon so ein bisschen mit diesen Anfängen dieser Zeit, in der eben, ja, so Bühnenshows, ne? So in Form von Bühnenshows eben Magier irgendwie ihr Programm so runtergenudelt haben und die beiden, die starten gerade als Magier durch, jeder so mit seinem eigenen Stil. Der Film ist ultra verschachtelt, das ist der verschachtelste Film, ja, mit dem Nolan, das ist so geil, also wenn du, mir ist es gestern, sind mir auch schon wieder so viele Details aufgefallen, auch so die Dualität der beiden und die ja, so diese Gegensätzlichkeiten, mit denen beide sich so duellieren auch, ne? Und also, was die beiden Magier, hier gespielt von Christian Bale und Hugh Jackman, was die beiden so ausmacht, ne? Geiler Cast, das ist so mega, wirklich. Das ist. Und Hugh Jackman, mir ist auch gestern beim Gucken so aufgefallen, der spielt irgendwie gefühlt vier verschiedene Figuren. Seine Figur macht so eine Wandlung über den Film hinweg durch, dass du vier verschiedene Charaktere irgendwie gespielt von Hugh Jackman hast in dem Film. Ja, und aber diese Verschachtelung und diese Dualität der beiden, das ist halt so wirklich, das ist, ich hab's kaum besser gesehen oder kaum besser in Erinnerung in, also in einem anderen Nolan-Film. Vielleicht noch jetzt Oppenheimer, der macht das ja auch ganz schön krass mit so zeitlichen Ebenen.
Ich dachte jetzt eher
Ebenen.
So Inception, ey.
Na, warte mal, Inception war ja der mit den Träumen.
Wenn du so in der dritten Traumebene auf einmal unterwegs bist, so, dann bist du dann irgendwann auch ausgestiegen.
Ey, Niklas, das ist aber Killefitz. Ohne Scheiß, das ist Killefitz dagegen. Du musst dir vorstellen, doch, das ist Killefitz. Pass auf, ich gebe dir ein Beispiel, wie das bei Prestige ist. Der Film fängt an in der Jetzt-Zeitebene, ne? Aus der Sicht, aus der er erzählt wird. Da kriegt zum Beispiel Christian Bale ein Tagebuch in die Hand. Er liest das Tagebuch, bumm, wir haben einen Zeit- und Ortswechsel in die Zeit, in der er das Tagebuch liest. Ja. So, in dem Tagebuch gibt's eine Rückblende in dieser Ebene. Oh. Verstehst du? Kommst du noch mit? Weißt du, was ich meine? Ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie gut das einfach gemacht ist, so, ne? Und wie übersichtlich es ja auch bleibt. Und wenn du merkst, irgendwie, es gibt wieder einen Ortswechsel und du merkst, ach krass, jetzt sind sie gar nicht mehr in dieser Zeitebene. Es ist ja schon wieder zurückgesprungen, ne? Mit einem einfachen Schnitt. Du denkst, es ist so, aber es ist eigentlich ein Fast-Forward. Es ist eigentlich ein Sprung nach vorne wieder so, ne? Und ist wirklich meisterhaft. Besser habe ich das noch nicht gesehen. Krass. Und mir ist auch gestern noch ein lustiges Detail aufgefallen, was für ein Mindfuck das ist. In einem Film, in dem Christian Bale mitspielt und Michael Caine von Christopher Nolan, wo haben die noch zusammen? Du weißt es?
Christian Bale und Michael Caine. Ja, doch, und natürlich. Da gibt es ja drei Filme.
Ja, genau. Ja. Genau. Batman-Reihe, ne, von Christopher Nolan. Und was für ein Mindfuck das ist, in einem Christian Bale-Film mit Michael Caine, in dem die Hauptfigur von Christian Bale einfach Alfred heißt und so genannt wird. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Von Michael Caine zum Beispiel auch. Geil. Das ist schon irgendwie strange, ey. Oh, und der Film kam ja nach Batman Begins, ne?
Ja.
Das war der Film zwischen Batman Begins und The Dark Knight.
Ich sehe gerade ScarJo, David Bowie.
Ich habe an dich gedacht bei ScarJo.
Da Andy dachte Serkis, ich so, oha.
Ja, ja. Ob der Niklas weiß, dass ScarJo ScarJo in einem Nolan-Film mitgespielt hat.
Nee. Ja, krass, ey. Jetzt habe ich Bock, den mal irgendwie zu sehen.
Das Witzige war, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich nicht, wer David Bowie ist. Ich wusste nicht, dass das David Bowie ist. Also ich hatte das Gesicht von David Bowie nicht so präsent zu der damaligen Zeit. Ich habe den relativ frisch gesehen, 2007 oder so. Mhm. Genau. Das war auch eine nette Entdeckung viele Jahre später.
Ja.
Weil es ein cooles Easter Egg ist, ja. Oder ein cooler Cameo. Ist ein wirklich guter Cameo, ja. Genau.
War das schon die Story, die du mir erzählen wolltest?
Das war diese lustige Story mit Alfred, ja.
Ah, ja, okay.
Ich habe echt gelacht.
Ja?
Ja, geschmunzelt. So,
nee, ich meine, bei Christopher Nolan habe ich ja auch mehr als nur einen Film aufzuholen aus seiner Filmografie. So wie Memento habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen.
Mhm.
Aber Bock, wo hast du den gesehen? Gibt es den gerade irgendwo? Oder?
Es gibt gerade viele Filme im Angebot bei Apple TV Plus.
Ah ja, okay.
3,99, da habe ich 2, 3 zugeschlagen.
Zugeschlagen, okay.
Ja, weil die Bibliothek, die bleibt hoffentlich auch viele, viele Jahre.
Ja. Ja, der Film ist auch gerade leider nirgendwo im Abo zu haben. Auch ein negatives Feedback ist ja ein Service-Post, also ja.
Also ich kann mich täuschen, aber wenn ich sehe, okay, ein Film bei Apple TV Plus, ne, wenn der zum Beispiel zum Leihen 3,99 und zum Kaufen 3,99, dann denke ich mir immer so, ach cool, der ist anscheinend gerade im Angebot oder es gibt eine Aktion, dann schlage ich schon gern mal zu.
Ja.
Und dann habe ich den einfach digital in der Mediathek und cool ist, weißt du.
Ja, das mache ich aber echt nur mit.
Ja.
Ja, das scheint gerade generell so ein Angebot zu sein, weil bei Prime kannst du den gerade auch für 3,99 kaufen, auch in 4K.
Ah ja. Ja. Genau. Was habe ich noch? Ich kann mir den Titel nicht merken. Der neue Paul Greengrass.
Bevor du jetzt irgendwas über den Film sagst.
Ja.
Wenn ich Paul Greengrass höre, dann denke ich sofort immer an irgendwelche Katastrophen. Ist das auch wieder der Fall?
Ja.
Okay, ja.
Eins der verheerendsten, The Lost Bus, wir reden über The Lost Bus.
Ja.
Also der verlorene Bus. Das ist auch so ein bescheuerter Titel.
Mit Matthew McConaughey.
Alright. Genau, der und der Film hat alles, was du schon gesehen hast. Also du, Niklas. Okay, ja. Mhm. Du hast, wenn du einen Katastrophenfilm gesehen hast, dann kennst du die Geschichte. Es gibt einmal menschliches Drama, es gibt einmal so die ganze Thematik rund um Katastrophenschutz. Ich meine, der beruht jetzt auf einer wahren Begebenheit, ne? Da ist auch so ein bisschen, sind so die Ereignisse ein bisschen rekapituliert und wiedergespiegelt, ne? Anhand wahrscheinlich der Fakten, die dann irgendwie später dann auch aufgearbeitet wurden. Der Film endet auch mit so Text durch die Brände in Kalifornien 2018 so und solche Schäden entstanden und ja, also das ist so der Schlusspunkt dieses Films und also für mich war so diese ganze Feuerwehrebene sehr unterhaltsam, muss ich sagen, das ist ultra cool inszeniert, auch so das Feuer, wie sich das ausbreitet, das konnte man sehr gut nachvollziehen, sehr übersichtlich inszeniert von Paul Greengrass und auch dieses menschliche Drama rund um Matthew McConaughey. Ich habe das jetzt nicht gegoogelt, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, dass er quasi so, er war der letzte Busfahrer, der noch unterwegs war in einem bestimmten Stadtteil und dann zu so einer Grundschule dann noch gefahren ist und die Kinder da eingesammelt hat, die anscheinend vergessen wurden, so im ganzen Trubel, ne? Weil es gab relativ kurzfristig Katastrophenalarm und diese ganzen Ortschaften wurden geräumt und anscheinend wurde eben diese, ich weiß nicht, was ist das, so eine Elementary School, ne? Ist ja. Grundschule.
Ja. Grundschule, ja.
Genau, ist diese Elementary School, die wurde anscheinend vergessen. Matthew McConaughey ist da und rettet dann vermutlich den Tag. Ja, ist der Held der Stunde.
Ja. Das macht Greengrass ja sowieso gerne, ne? Also, ich sag mal, mindestens die Hälfte seiner Filmografie, da hat er sich von irgendwelchen menschlichen Tragödien inspirieren lassen oder die einfach verfilmt, ne?
Es ist jetzt kein Captain Phillips. Der hat nicht so einen spannungsgebogenen Schlussakt wie. Was? Einen spannungsgebogenen, spannungsgeladenen. Wollte ich sagen. Einen spannungsgeladenen Schlussakt, weil. Captain Phillips hat halt schon ein unfassbar gutes Ende, muss ich sagen. Das ist so unglaublich gut inszeniert.
Also hands down, das ist sein bester Film.
Das ist sein bester Film,
genau. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe die ganzen Bourne-Filme nie gesehen. Also die Bourne-Verschwörung und Jason Bourne sind ja auch noch von ihm, die habe ich nicht gesehen. Mhm. Aber so von denen, die ich gesehen habe, fand ich jetzt Captain Phillips mit Abstand am besten.
Ja, die Bourne-Filme, das sind in meinem Kopf irgendwie alle eins. Das
ist sehr, ja, okay.
Ja. Achso, United 93, den habe ich auch letztes Jahr zum ersten Mal gesehen oder dieses Jahr irgendwann.
Gut, da haben wir auch letzten Monat erst
genau, mal gesprochen. Noch, genau, ne? Genau. Ja. Und auch 22. Juli, den könnt ihr auch auf Netflix angucken. Ja. Ja, er macht das schon gut tatsächlich. Neues aus der Welt, kann man auch auf Netflix gucken. Also wirklich diese
ja, so mediocre.
Ja. Diese dramatischen Weltereignisse, die er dann irgendwie so Hollywood-like aufarbeitet, er macht schon gut. Das würde ich ihm jetzt nicht absprechen. Wobei The Lost Bus jetzt wahrscheinlich in der Reihe dieser Filme wahrscheinlich doch eher der Schwächste ist. Ja.
Okay. Ja, Greengrass ist so eine Art Ron Howard mit so Ausschlägen nach oben hin.
Ja. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Ich finde ihn so auf dem Foto, ich finde ihn ja ultra sympathisch.
Ja, ne?
Find ich auch. Also der sieht so super nett aus, wie so ein echt netter Onkel von nebenan.
Der sieht ein bisschen aus wie so ein Beatle, ey.
oder?
So ein alter John Lennon, ey. mit seiner runden Nickelbrille.
Ja. Er sieht ein bisschen aus wie so ein dicker, etwas dicklicher George Miller. Okay, das war gemein. Aber gut.
Ja, sieht aus wie so ein Wolfgang von nebenan. So.
Oder ein Otto.
Und du bist durch mit Lost Bus, ne?
Ich bin durch. Es war nur ein Film, keine Serie.
Ja, genau, Lost Bus. ich meine auch mit deinen Ausführungen zu dem Film.
Ja. Ja, ey, aber, Leute, da brauche ich auch nicht viel zu sagen tatsächlich. Ja. Ne? Guckt ihn euch an, wenn ihr ein Apple TV Plus Abo habt. Ja. Ist immer cool, wenn so Filme eben die tatsächlich so, man spürt, der ist auch fürs Kino gemacht, ne? Hm. Locker weggeguckt im Stream, warum nicht?
Ja.
Warum nicht?
Ja. Ja, und dann geht's bei dir ja auch noch direkt weiter, ne, mit einem anderen Regisseur, der seine Hauptcharaktere sehr gerne in brenzlige Situationen bringt, allerdings eher fiktiver Natur.
Du sprichst jetzt von John Carpenter.
Ich sprich von John Carpenter.
Carpenter. Ja, ich habe schon noch die ein oder andere Lücke, was seine Filmografie angeht.
Ja, ich habe da ganz viele, ey, ganz ehrlich.
Ich habe da so die Klapperschlange, ne, Flucht, ich kann es mir nicht merken, ey. Früher hätte ich es gewusst, aber Flucht aus L.A. oder Flucht aus New York, ich krieg die zwei Titel jetzt nicht auseinander. Das sind ja zwei verschiedene Filme, ne?
Flucht aus L.A., ja.
Ja. Weißt du es gerade? Die Klapperschlange heißt der bei uns, der eine.
Ja, die Klapperschlange.
Escape from New York ist der Originaltitel und bei uns, ja, heißt er die Klapperschlange. Die habe ich öfter so als Kind gesehen, fand ich immer ganz cool. The Thing habe ich dann später irgendwann mal gesehen. Ich habe auch Halloween erst viel später gesehen. Mhm. Ich sehe gerade, ja doch, ich habe eigentlich tatsächlich ein paar mehr Filme von ihm gesehen, als ich in Erinnerung habe. Sogar Ghost of Mars, aber der war nicht so gut. Halloween Age 20 war der erste Halloween-Film, den ich gesehen habe. mochte ich auch eigentlich sehr gern. Ja, aber jetzt war es gestern soweit, auf die großartige Empfehlung von Lukas hin. Lukas, schöne Grüße gehen raus, falls du das hier hörst.
Treuer Hörer.
Genau. They Live. Sie leben. Ich glaube, es ist eine Literaturverfilmung. Ich habe mich da jetzt nicht mehr so groß schlau gemacht. Literaturverfilmung oder irgendwie Comic-Adaption hatte ich zumindest so grob noch in Erinnerung. Ja, es ist ein interessanter, relativ zeitloser Streifen. Sebastian hat ja heute noch den Begriff des Trash nochmal so in den Raum geworfen, ne? Das ist ihn als Trash-Juwel bezeichnet, ne?
Ja, willst du den auch so charakterisieren, oder?
Das gibt dem Ganzen auf jeden Fall nochmal einen anderen Drive, das stimmt, ja. Mhm, ja. Okay. Ich bin da nicht so versiert, muss ich sagen, was das Genre angeht. Also, wenn man sagen will, wo macht man so eine oder warum ist der so weird inszeniert, ne? Warum sind die Figuren so geschrieben? Warum ist der so inszeniert? Dann ist es deshalb, weil das so Trash-Anleihen hat, ne? Also, das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Wobei ich aber auch sagen würde, den haben wir ja auch bei uns im Clubkino vor ein, zwei Jahren gesehen, ne? Trouble in Little China.
Da war ich gar nicht dabei, ja.
Ja, also ich habe so ein paar, den habe ich auch da zum ersten Mal gesehen, ich habe so ein paar, so selbstreferenzielle Elemente gesehen, wo Carpenter sich wahrscheinlich selber so ein bisschen zitiert, ne? Mhm. Sein Name wird sogar genannt in dem Film, in den Nachrichten.
Ach ja.
Dann nennt er sich tatsächlich selber. Ja, und worum geht's, wenn ich dir das mal ganz kurz so erläutern darf, ja, oder euch allen da draußen? wir haben hier den Hauptdarsteller, Roddy Piper. Piper, ja. Genau, und der ist, wenn ich das jetzt richtig habe, der ist Wrestler gewesen. Jetzt wollte ich aber nochmal gucken, lebt der eigentlich noch? Ja, nee, ja, der ist verstorben, nein. Vor 10 Jahren.
Boah, krass, vor 10 Jahren schon, ja.
So 2015, ja, Roddy Piper. Also wie gesagt, der ist eigentlich auch gar nicht so der Schauspieler gewesen. Der war eher Wrestler, also WWE, ne, so klassisches Wrestling. Ich könnte jetzt auch nur spekulieren, warum Carpenter ihn gecastet hat. Ist auch jetzt für meine Bewertung nicht so wichtig. Dieser Typ, genau, spielt hier die Hauptfigur, John und Keith David. Das Gesicht ist ja schon ein bekanntes Gesicht, würde ich sagen. also ich kenne Keith David. Er spielt halt so seinen Co-Star Frank, die lernen sich kennen auf dem Bau. Er ist halt so Tagelöhner, der Roddy, ne? Roddy Piper, der ist Tagelöhner und dann stellt er so fest, okay, gegenüber gibt es hier so einen Priester, der predigt irgendwie hier so Zeug auf der Straße und dann am Abend verschwinden sie alle irgendwie so in seiner Kirche, die Leute, die da zuvor rumgelungert haben und da gehen irgendwie seltsame Dinge ab und das macht den Roddy Piper so ein bisschen stutzig und also den John Nader und dann guckt er sich das genauer an und ja, dann findet er da schon diese Sonnenbrillen, die man eben so vom vom Cover auch kennt, ne, oder von ja, anderen Popkulturreferenzen, 80er Jahre Referenzen, das Bild mit der Schrotflinte und eben dieser, ja, Bauarbeiter-Look mit der Sonnenbrille, ja, das ist so, sind so die Anleihen, die ich von dem Film irgendwie so noch in Erinnerung hatte und genau, und dann geht's auch schon los, also er sieht halt so, okay, sobald er die Brille aufsetzt, dass einige Menschen nicht gleich Menschen sind, sondern ja, so eine Art zombifizierte Außerirdische, also dass sie eigentlich gar nur so eine menschliche Hülle haben und ja, in dem Film, da spinnt sich das dann halt noch so ein bisschen weiter, Thema Deep State oder eben
so die Echsenverschwörung.
Ja, Establishment, genau, das habe ich ja auch, war auch so mein erster Gedanke. Heutzutage würden wir wahrscheinlich so Echsenmenschen sagen. Mhm. Genau, wenn wir von so, ja, wenn man das jetzt so als Verschwörungstheorie abtun will. Also der Film, der ist handwerklich sehr gut gemacht. Ich finde, der ist auch ziemlich gut gealtert. Dieser Effekt mit der Brille, das ist immer ganz, funktioniert immer ganz gut. Sieht auch ganz gut aus, der Effekt. Es ist ja jetzt nicht großartig schwer, das so umzusetzen, könnte man meinen. Werbetafeln, Zeitschriften. Sobald er diese Brille aufhat, sieht er quasi das, was dahinter ist, so, ne? Also, ja. Sprich, wenn du eine Werbung irgendwo siehst, dann sieht er nicht die Werbung, sondern er sieht das, was die Werbung ihm verkaufen will, ne? Oder wo, in welche Richtung sie ihn manipulieren will. Ah, so, okay, das ist so ein bisschen, ja, Gesellschafts- und Kapitalismuskritik und eben auch
die Schlafschafe, die von den Massenmedien manipuliert werden.
Ja, es sind nicht nur die Medien, es ist auch die Politik, es ist Konsum, auf den hier angespielt wird und genau. Ich würde sagen, ja, also ein sehr kurzweiliger Film und ich könnte mir vorstellen, der gefällt jetzt nicht unbedingt jedem, aber ja, oder nicht unbedingt jeder kann irgendwie was damit anfangen. Also ich habe jetzt auch noch, also ja, ich habe auch ein bisschen mehr Action erwartet, wenn man jetzt hier so die Genre, ah geil, gut, bei IMDb steht das auf Deutsch, Alien Invasion, B-Movie, B-Horror, politischer Thriller, psychologischer Thriller, jo, also wie der Spors schon gesagt hat, ne, Trash trifft's schon am besten. Ja. Aber wirklich, wirklich dafür sehr gut und auch, ja, handwerklich, ich muss auch sagen, echt gut gealtert. Lukas hatte mir noch gesagt, dass der Darsteller gerade wegen seines seiner Wrestling-Vergangenheit oder wegen seiner Wrestling-Karriere hier gecastet wurde und auch so ein paar Sprüche, die er auf der Bühne immer rausgehauen hat, die sind auch so eins zu eins im Film drin irgendwie, ne? Ah, also okay. Dieses I'm here to chewing gum and kick asses oder so, ne? Ich weiß, jetzt nicht mehr. Ja, wenn John Carpenter-Fans jetzt zuhören, es tut mir leid, das Zitat ist sehr beliebt und auch sehr bekannt. Ja, an mir ist der Film tatsächlich einfach ein bisschen vorbeigegangen.
Ja, also, ich meine, also, die, der Großteil der Filmografie von Carpenter, der hat ja auch ein bisschen vor unserer Zeit stattgefunden. Also wenn du da jetzt nicht aktiv hinterher warst, da Horrorfilme nachzugucken oder dir die Filmografie von Carpenter mal draufzuziehen, so, ey, ganz ehrlich, ich habe die wenigsten Filme von ihm gesehen. Die ich bisher gesehen habe, haben mich gut unterhalten, aber das waren halt super wenige.
Welche?
Halloween natürlich, den liebe ich über alles.
Ja, stimmt, das hatten wir ja auch schon.
Filmgeschichte auf jeden Fall.
Ja.
The Thing, den habe ich tatsächlich auch erst vor 2 Jahren oder so das erste Mal gesehen. Ja. Echt super spät erst, ne? Ich habe mal The Fog gesehen. Ich weiß aber leider nicht mehr, ob das sein Original war oder ob das Remake von 2007 oder so war. Das kann ich leider nicht mehr sagen. Ach, 2005? Er war da nur Produzent. Ja, nee, dann habe ich wahrscheinlich das von 2005 gesehen, ja. Aber alleine für Halloween und The Thing, ey, bester Mann.
Ja, The Thing ist auch, also den habe ich auch erst vor 10 Jahren ungefähr das erste Mal gesehen. Relativ spät erst. Ich habe den nicht irgendwie so in meiner Jugend gesehen, sondern auch erst vor 10 Jahren ungefähr. Und unfassbar gut. Ich liebe den Film auch so sehr. The Thing, der ist echt mega.
Ja. Also was sie da so aus Practical Effect so rausgeholt haben, ist einfach geil. Ja. Kann man gar nicht anders sagen.
Also die ganze Idee, also ich meine, ist ja auch ein Remake, ne? Aber die ganze Inszenierung, die Darsteller, dieses Kammerspiel oder im erweiterten Sinne Kammerspiel.
Es ist schon ein Kammerspiel. Das findet ja hauptsächlich auf dieser Station statt. Also.
Genau.
Ja.
Großartig.
Total.
Fürs Sci-Fi-Horror- Body-Horror-Genre, also wirklich das, ja.
Du willst schon fast von einem Meilenstein des Genres sprechen, ne?
Ja, total, das ist so, ich guck den nicht so häufig, weil ich mir den nicht kaputt gucken will. Ich gucke den höchstens einmal alle 2 Jahre und bewahre mir das noch so auf tatsächlich. Ja. Der ist wirklich, der hat echt einen besonderen Platz in meinem Hirn. Wie geht dieser Spruch? Lives rent-free in my brain.
Ja, Mann.
Aber es ist so, this memory, ne, glaube ich. This memory lives rent-free in my brain. Ja. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, das war echt Erweckungsmoment, ja.
Ja, so ging es mir auf jeden Fall mit Halloween, ey. Ah, ich freue mich auch so, den im Kino zu sehen. Das wird so geil, ey.
Weißt du, was das Lustige ist? Diese Viecher in They Live, ne? Diese Kreaturen, die werden Ghouls genannt.
Ob das vielleicht was mit unserem Cold Opener zu tun hat, wer weiß. Okay, das krass. Also wir haben ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Ein Ghoul ist ja per Definition eigentlich so ein leichenfressendes Fabelwesen aus der arabischen Kultur.
Ja.
Aber ja, gibt es da jetzt irgendwie, werden da jetzt Menschen gefressen von denen oder Leichen? Oder werden sie einfach nur so genannt, weil es cool klingt?
Nee, habe ich jetzt. Alter, echt. Also ich. Boah, ey, steinigt mich nicht, ne? Aber. Also ich war scheiß müde. Es kann sein, dass ich so 2-3 Mal die Äuglein zu hatte für 5 Sekunden.
Ja,
aber ich glaube kaum, dass mir da sowas verpasst.
Glaube ich auch nicht.
Dass ich sowas verpasst hätte. Und ich schufte mich nicht so krass, weil ich weiß, das passiert jedem, der viel ins Kino geht, viel schuftet.
Total.
Das ist, ja. Wobei mit dem Schuften dazu eher weniger. Es ist, ist einfach spät gewesen, ne? Und
ja.
Irgendwann kommt das einfach. Das trifft euch auch noch. Dass ihr im Kino sitzt und einfach müde seid.
Wenn ihr mal Kinder habt.
Ja. Nee.
Ja, die Nächte kürzer als vorher, nicht?
Ja, gut, das ist aber schon vorbei, die Zeit, ne? Dass die so klein sind. Ich kann es dir nicht beantworten, um zu der Frage zurückzukommen. Okay. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ey, das, ob
also die wir da tendieren dazu, dass die einfach Ghouls genannt werden, weil es halt cool klingt.
Ja, Leichen wurden auf jeden Fall nicht geschändet.
Okay. Aber ich habe schon geguckt, ich habe mir gerade mal angeguckt, wie die Viecher aussehen. Das hat mir schon so ein bisschen, They live. Ich guck's mir nochmal an, nur um sicher zu gehen. They live. Ja, also, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Mars Attacks und Zombies. So.
Mars Attacks musste ich auch denken.
Aber so eine Mischung so aus den Skeletten, die die Viecher machen in Mars Attacks und den Aliens selbst und so Zombies. So. Sieht schon geil aus, ey. Geile Prosthetics am Start.
Ja, finde ich auch.
Vor allem heutzutage, das wird ja kein Mensch heute mehr machen, ne? Ich finde das einfach geil, wenn etwas haptisch aussieht, weil du genau weißt, es war halt da. So.
Ein Film wie der, der würde heutzutage, wenn er rauskommen würde, der wird auch noch viel mehr polarisieren, bin ich der Meinung.
Meinst du?
Ja, man könnte aber auch, also in Ansätzen könnte man sagen, was They Live früher war, oder in den 80ern, die künstlerisch-filmische Carpenter-Herangehensweise an so Themen, wie ich eben genannt habe, ne, die Gesellschafts-, Kapitalismus-, Konsumkritik und so.
Ja.
Ohne jetzt vielleicht zu sehr die politischen Lager damit einzubeziehen, aber One Battle After Another ist so der P.T. Anderson-Ansatz davon, ne? Eben mit diesen ganzen Themen dann umzugehen, ne? Das findet sich ja da auch so ein bisschen wieder. Nur eben bei P.T. Anderson ein bisschen mehr auf das extreme linke und rechte politische Lager, ne? So. Mhm. Ja, aber du hast ja da im Subtext auch diese ganzen Gesellschafts-, Kapitalismus- und Konsum-, Themen. Die waren ja so im Ansatz, hab ich die ja auch so in One Battle After Another irgendwo wieder gesehen. Nicht jetzt ganz offensichtlich, aber schon. Ich hab's zumindest so in Erinnerung, dass es da war, ja.
Ja. Ja, das stimmt schon. Also, ich meine, heute wird, glaube ich, kein Film mehr dafür geflamed, dass er gesellschaftskritisch ist. Ich habe das gerade tatsächlich mal so überfliegen gesehen, dass Kritiker scheinbar damals hier They Live vorgeworfen haben, gesellschaftskritisch zu sein. Das ist ja albern. So.
Wie vorgeworfen?
Der Film hat schlechte Bewertungen bekommen, weil er eben gesellschaftskritisch war.
Ja, okay. Ja, gut.
Das ist wieder so ein Carpenter-Film gewesen, der so gefloppt ist und erst später zum Kultfilm geworden ist. So. Ja, ja.
Ja, der Lukas sagte noch dieses Obey, ne? Also, das heißt, was heißt das? Gehorche?
Ja, ja.
Gehorchen?
Ja.
Das ist ja auch so ein Kampfbegriff in dem Film, der da öfter mal so quasi durch die Brille sich durchschimmert, ne? Also er sieht Obey statt irgendwie einer Werbebotschaft oder so,
ja, okay.
Wenn er die Brille auf hat. Mhm. Und er sagte noch, das wäre die Inspiration zu der gleichnamigen Marke gewesen anscheinend.
Lol.
Das so, ja, der Schriftzug. So, okay, ja, der Schriftzug sein. Sieht auch sehr ähnlich aus. Aber die Marke ist auch ein bisschen abgeschwächt, ne? Ich sehe die gar nicht mehr so häufig.
Nee, es gab mal eine Zeit, da habe ich die auch viel öfter gesehen, ja.
Ja, und in One Battle After Another, siehst du, jetzt ist mir gerade auch das Beispiel eingefallen, da haben wir ja auch das Thema mit Smartphones irgendwie, ne? Die Tochter, da heißt es ja auch dann quasi so, ja, nee, sie hat kein Smartphone und so, ne? Also was eben dafür spricht, dass sie eher so eine Vertreterin wäre so einer Gegenbewegung, ne? Eben sich bewusst gegen ein Smartphone zu entscheiden, gegen ein Handy. Oder war es Leonardo DiCaprio? Ich weiß es gerade nicht mehr, was sie oder hatte war er ein das?
Smartphone.
Sie hatte dann eins, das kam dann raus, ne? So.
Die haben, also die Freunde haben das nur den Bullen nicht erzählt, weil die nicht wollten, dass sie da irgendwie.
Ach so,
ja,
ach.
Ja.
Nee, dann, okay.
Ja, ja, die haben einfach nur kein Meineid begangen, aber eine uneidliche Falschaussage. So.
Ah, okay. Um aber hat Leonardo DiCaprio hat, dann hat er doch irgendwie, dass er gar kein Handy hat, oder? Kann das
der
sein?
Der hat, nee. Glaube ich, keins, nee. Der hat, glaube ich,
nee, keins. Dann habe ich das irgendwie falsch abgespeichert, ja.
Ja, sie sollte keins haben, aber sie hatte dennoch eins, weil sie konnte es halt nicht lassen, so mit Social Media und.
Ach, so war es, genau. Er wollte sie beschützen. Ja. Er wollte, ja, okay, okay.
Ich meine, die haben ja schon noch irgendwie eigentlich ein Leben im Untergrund geführt und so.
Ja, stimmt.
Ja. Gut, aber bevor wir jetzt zu krass in die Richtung abschweifen,
haben wir noch andere Ghouls.
Ich habe noch einen Ghoul. zumindest wurde er so als Ghoul bezeichnet, ob er wirklich Leichen geflattert hat oder nicht, sei mal dahingestellt, das konnte man ihm nie nachweisen. Es geht um den Butcher of Plainfield, das war ein Beiname des berühmt-berüchtigten Ed Gein. Das ist ein Leichenschänder gewesen, der in Plainfield, Wisconsin gelebt hat und 1957 mit dem Verschwinden einer Frau aus dem Ort in Verbindung gebracht wurde. Daraufhin sind dann ein paar Cops bei ihm zu Hause vorbeigefahren, um mal nachzufragen, ey Eddie, was ist denn da dran an diesem Gerücht? Dann haben sie sich ein bisschen auf seinen Liegenschaften umgeschaut und haben dann die vermisste Frau an den Beinen an die Decke gebunden. Also was? Quasi kopfüberhängend in seiner Scheune vorgefunden und wie so ein Schwein ausgenommen. Und überall in seinem Haus lagen so Trophäen rum, also sein Bettgestell hatte Totenköpfe auf den Pollern und der hatte überall so Gesichtsmasken und Fleischanzüge aus menschlicher Haut und so ein Lampenschirm, der mit Menschenhaut bespannt war und so weiter und so fort. Oh. Das ist die Geschichte von Ed Gein. Der hat dann ja auch Referenz gestanden oder sag ich mal, der hat als Inspiration gedient für Norman Bates aus Psycho und für Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre und auch für Buffalo Bill aus Das Schweigen der Lämmer. Und all das möchte uns eine Serie erzählen, die sich mit Ed Geins Leben befasst, und zwar die dritte Staffel von Monster mit vollem Titel Monster, The Ed Gein Story oder im Deutschen halt die Geschichte von Ed Gein. Ich habe die Serie gesehen, du hast sie angefangen. Also du hast zwei, drei Folgen gesehen, ne?
Ja, zwei Folgen.
Zwei, ja. Was war denn so dein Eindruck bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesehen hast?
Schwierig.
Ja.
Einfach, weil dieses, also deine Review schwebte so ein bisschen über mir auch.
Ah, okay, ja.
Ich war ein bisschen verwirrt. Ich sag deshalb schwierig und Verwirrung, weil ich von der wahren Geschichte, das habe ich irgendwie so gar keinen Plan. Und du hast nur angedeutet, dass viele Fakten durcheinander gebracht wurden, ne? Ist das richtig? Ja, okay. Also, und meine Verwirrung, ich sag letzter Satz noch, wegen zweiter Folge, meine Verwirrung war komplett, als dann plötzlich Alfred Hitchcock auftaucht. Ja. Und weil so in irgendwo in Erinnerung hatte ich halt noch, dass Ed Gein noch Inspiration für Leatherface war. So, aber dass plötzlich Alfred Hitchcock und Psycho und das hat mich tatsächlich so ein bisschen, da war ich irgendwie komplett verwirrt. Aber schauspielerisch muss ich sagen, Charlie Hunnam, krass. Ich glaube, und auch seine Mutter,
Laurie Metcalf.
Die Darstellerin, wie heißt sie nochmal?
Laurie Metcalf.
Genau, die Mutter von, die Schwester von Roseanne, aus der gleichnamigen Sitcom, ne, aus 80ern, 90ern, also großartig, diese zwei Folgen, die ich da gesehen habe, dachte ich, wow, krass, wenn das mal nicht so Emmy-Nominierungen bringt. Beide Performances. Aber jetzt klär mich mal auf. Ich bring mal Licht ins Dunkeln. Ich bin schon sehr gespannt. Seit einer Woche will ich wissen, was hier dein großer Kritikpunkt ist, auf jeden Fall. Oder auch der von vielen anderen Leuten da draußen. Man hört das ja jetzt immer öfter, ne, dass die Serie sehr gemischt aufgenommen wird.
Ja, also da gibt's manche Probleme. Ne? Mein Problem ist zum Beispiel, dass da von der Faktentreue abgewichen wird. Weil da werden halt einfach ganze Plotlines aufgemacht, die so einfach nicht stimmen. Also es geistern im Internet so Geschichten herum, dass Ed Gein ein total zurückhaltender und lieber und unauffälliger Typ gewesen sein soll. Das mag auch stimmen. Und dass er in der Nachbarschaft als Babysitter beliebt gewesen sein soll, das mag auch stimmen. Aber in der Serie wird dann hier zum Beispiel so eine Geschichte daraus aufgemacht, dass er eine konkurrierende Babysitterin, die ihm die Aufträge abgenommen hat, getötet haben soll. Und das stimmt einfach nicht. Also es ist richtig, dass damals eine junge Frau in der Gegend da verschwunden ist und dass Ed Gein da kurz mal als verdächtig galt, weil er sich zu dem Zeitpunkt, als sie verschwand, wenige Häuser weiter aufgehalten hat, um so einen Kumpel zu besuchen. Aber der Verdacht gegen ihn konnte sich nie erhärten. Und das ist sinnbildend für diese Serie, weil ich muss tatsächlich sagen, Ryan Murphy hat mit dieser Staffel nichts zu tun. Ja, der hat das gesamte kreative Ruder seinem Co. Ian Brennan überlassen. Und das war vielleicht die aller schlechteste Entscheidung, die er hätte treffen können. Weil Ian Brennan hat dann einfach gedacht, okay, aber ich mache jetzt einfach aus diesen ganzen Sachen, die wir gar nicht bestätigt wissen und die im besten Fall Gerüchte sind oder irgendeine anekdotische Evidenz haben, da schaffe ich jetzt einfach mal Fakten draus. Und deswegen wird Ed Gein hier als der Mörder dieses vermeintlichen Kindermädchens, die Konkurrenz gewesen sein soll, dargestellt. Er wird als der Mörder seines Bruders dargestellt. Auch das konnte ihm nie jemand nachweisen, dass er damit was zu tun hatte. Er wird als ein großer Bewunderer von Ilse Koch dargestellt. Und das ist mein größter Kritikpunkt, weil es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Ed Gein überhaupt wusste, wer zum Fick Ilse Koch sein soll.
Aber wer zum Fick ist Ilse Koch?
Das ist die Hexe von Buchenwald. Das war die Frau des Lagerkommandanten im KZ Buchenwald.
Ach.
Die als Hexe galt, weil sie halt Spaß gehabt haben soll daran, bei Bestrafungen im Lager zuzugucken und die selber so als Kommandöse bezeichnet wurde, weil sie sich da scheinbar unfassbar aufgespielt hat. Die aber auch der Legende nach ebenfalls einen Lampenschirm mit Menschenhaut bespannt haben soll.
Wow.
Weil sie angeblich Häftlinge, so denn sie tot waren und ihrer Meinung nach schöne Haut hatten, abgezogen hat und dann halt Dinge daraus hergestellt haben soll. Das ist auch so eine Sache. Das konnte vor Gericht nie jemand nachweisen, dass Ilse Koch wirklich solche Dinge getan hat. Ich habe das schon in meinem Video gesagt, ich sage das auch jeder mal, versteht mich nicht falsch, ich habe kein Interesse daran, eine verurteilte NS-Verbrecherin irgendwie in Schutz zu nehmen. Aber auch da werden wieder Fakten oder vermeintliche Fakten geschaffen, die von vielen Zuschauern, dann bin ich mir absolut sicher, für bare Münze genommen und deswegen dann verbreitet werden. So. Und auf der anderen Seite hast du dann halt diese ganzen Handlungsstränge. Also es gibt einen ganzen Handlungsstrang, der nur Ilse Koch gewidmet ist. Ja?
Mhm.
Wir haben Rückblenden, ich weiß gar nicht, ob das schon in den ersten zwei Folgen zu sehen war. Wir haben Rückblenden nach Buchenwald.
Ja.
Wir sehen sie von vorne bis hinten in ihrer Gefangenschaft im Rosilas-Gefängnis in Bayern irgendwo. Sie wird da auch teilweise fast, also für meinen Geschmack zumindest, als Opfer inszeniert, dieser Gefangenschaft. Weil ja, ihr wird dann auch der Kopf geschoren und sie wird da nicht gut behandelt. Bla bla bla. Sie wird dann irgendwann als eine Sexfantasie von Ed Gein dargestellt. Und da ist mir fast das Kotzen gekommen, ey. Das ist sowas von geschmacklos da.
Mhm.
So eine scheiß NS-Verbrecherin da irgendwie so hoch zu stilisieren. Und das ist ja alles nur an den Haaren herbeigezogen, weil, wie gesagt, es gibt in keinem Polizeiprotokoll, in keinem psychologischen Gutachten, in keinem Interview, hat Ed Gein jemals irgendwas über Ilse Koch gesagt. Und da muss ich mich fragen, so wie ist denn Ian Brennan auf diesen Quatsch gekommen? Ich habe dann mal im Internet gelesen, ich weiß es nicht mehr, weil ich habe das Schweigende Lämmer seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das ist wohl damals wegen, wie hieß er, Buffalo Bill, ne? Dass es da irgendwie scheinbar mal bei ihm irgendwo in seiner Bude da im Hintergrund vielleicht mal so ein Bildchen von Ilse Koch gab, so, und dass die dann gedacht haben, oh, also.
Ja, oder ein Zeitungsartikel.
Oder Zeitungsartikel, ja. Wenn Ed Gein Modell gestanden hat für Buffalo Bill, dann war der bestimmt auch total der Fan von Ilse Koch. Aber das ist alles so Hanebüchen und alles so halbgar und boah, nee, ey, das ging mir einfach alles auf den Sack. Und dann wird da noch eine weitere Geschichte aufgemacht mit der vermeintlich Verlobten von Ed Gein, aber Ed Gein war nie verlobt, ey. Der hatte so eine oberflächliche und ja, man würde sagen, eine Bekanntschaft mit Adeline Watkins, die aber im Nachhinein immer wieder gesagt hat, so, ey, wir waren nicht zusammen, wir waren auch schon erst gar nicht verlobt und ich hatte mit dem eigentlich gar nichts zu tun, ey. Wir haben uns vielleicht ein, zwei Mal in irgendeinem Diner da gesehen oder getroffen oder so, aber das war's dann auch. Und daraus wird dann irgendwie, dass sie ihm diese Comics von Ilse Koch oder über Ilse Koch zuspielt und daraufhin dann das alles erst losgeht und dann wird sie auch immer wieder so ein bisschen als seine Handlangerin hochstilisiert, die auch Fotos von seinen Taten gemacht haben soll. Das ist alles übelster Käse, ey. Und da frage ich mich dann, okay, Ian Brennan, also du wolltest scheinbar unbedingt die Geschichte von Ed Gein erzählen, aber offenbar war die Geschichte von Ed Gein nicht so spannend, als dass du da 8 Folgen draus hättest machen können, so, weil sonst hättest du vielleicht 5-mal filmen müssen, wie er zu einem Friedhof rennt und irgendwelche Toten ausbuddelt. Nein, stattdessen werden dann Nebenstränge aufgemacht mit Alfred Hitchcock und Anthony Perkins. Und am Ende ist ja auch noch Toby Hooper dabei, ja, weil es wird immer wieder parallel, also es gibt immer wieder Parallelmontagen zu den Dreharbeiten von Texas Chainsaw Massacre, aber auch total geschmacklos, ey, das ging mir so auf den Sack. Und dann haben sie auch noch wieder was dazu erfunden, weil dann soll Ed Gein plötzlich auch nochmal irgendwie zwei Jäger oder Förster oder so mit seiner Kettensäge umgebracht haben und danach führt er dann da auch noch den Chainsaw Dance auf, den es ja am Ende von Texas Chainsaw Massacre gibt. Mhm. Und das ist alles so schwachsinnig und geschmacklos, ey. So, sorry, jetzt habe ich dich 5 Minuten vollgeschwallt. Mhm.
Jetzt habe ich aber ein sehr schönes oder sehr guten Überblick darüber. Okay. Warte mal, Frage 1, die sich mir jetzt stellt, für jemanden, der die Serie nur angefangen hat. Die Frau, von der du sprichst, mit der er angeblich verlobt sein soll, das ist dann die, er da in der 2. Folge datet.
Genau, das ist die junge Folge, die junge, ey Matthias, ich habe heute schon wieder Sprachprobleme, ne? Das ist die junge Frau, die ihm das Comicbuch heranreicht, in dem es um Ilse Koch geht. So. Das ist Adeline Watkins, die gab es tatsächlich, aber die hat nicht in diesem persönlichen Verhältnis zu Ed Gein gestanden. Das ist
erstaunlich, dass sie nochmal zurückkommt. Ja. okay, Frage 2 wäre, also was war eigentlich, also was ist ein Fakt über Ed Gein? Wer auch den Begriff des Ghouls hatten, ne? Also das... Im Grunde könnte man sagen, also du hast ja auch eben gesagt, er wäre der Butcher von Plainfield.
Ja.
Und ich hatte gelesen, er wird als Ghoul von Plainfield bezeichnet. Und was ist ein Ghoul? Ein Ghoul ist ganz kurz gesagt einfach ein Leichenfledderer, ne? Einer, der Leichen ausgräbt und so weiter. Ob er sich jetzt daran vergeht oder eben, wie du gesagt hast, ne, dann Lampenschirme und Knochenskulpturen draus baut oder was auch immer, ne? Aber einigen wir uns einfach mal darauf, dass das ein Ghoul ist. Und aber das, du würdest sagen, das ist auch gar nicht das, also die wäre falsch, dieses AKA, diese Bezeichnung, ja?
Also, der hat ja, also so, wo. Ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen heute, ganz schlimm. Ja. Also soweit ich weiß, hat er ja beide Beinamen von der amerikanischen Presse damals bekommen. Also sowohl der Butcher oder der Butcher auf Plainfield als auch der Plainfield Ghoul. So. Und letzteres hat wahrscheinlich dann ja darauf basiert, dass Leute angenommen haben, okay, der wird die Leichen auch gefressen haben, weil eigentlich ist ja ein Ghoul ein leichenfressendes Fabelwesen.
Ach, oder fressend, ja.
Ja, und ich glaube, das spielt wahrscheinlich darauf an, dass er in seinem Haus... also so wird das jetzt in der Serie dargestellt, das kann ich jetzt tatsächlich leider nicht verifizieren. Es wird so dargestellt, als hätten die Cops in seinem Haus einen Kochtopf gefunden auf dem Herd, in dem ein Herz schwamm. So. Und ob er das jetzt nur irgendwie abkochen wollte, um es in irgendein Reagenzglas, Einmachglas reinzupacken, oder ob der da wirklich von kosten wollte, weiß ich nicht. Das hat dann wahrscheinlich allerhöchstens den Charakter eines Gerüchts. So. Ich glaube, er hat alles Mögliche abgestritten. Das ist übrigens noch eine weitere Sache. Ne? Er wird ja er wird in der Serie als ein Nekrophiler dargestellt.
Ja.
Der hat immer wieder in Interviews gesagt, so nee, Nekrophilie war nicht meins, weil die Leichen haben gestunken wie sonst was. Da hatte ich keinen Bock drauf, da reinzustecken, auf gut Deutsch. Das ist dann auch wieder so eine Sache, wo Ian Brennan dann wieder maßlos übertreiben muss. So. Okay. Also ja, er war ein Leichenfledderer, also ein Butcher, also ein Schlechter, weil er hat die Leichen auseinandergefleddert, um sich daraus...
Ja.
Anzüge und Masken zu basteln, und er mag auch davon probiert haben, deswegen haben sie ihn dann halt als Ghoul auf Plainfield oder Plainfield Ghoul betitelt. So.
Aber was ist denn jetzt Fakt? Was wird, um es mal so kurz und knapp, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt über Jeffrey Dahmer würde ich jetzt kurz und knapp so beschreiben, der hat Männer zu sich in die Wohnung gelockt, hat sie betäubt, hat sie ermordet und auch teilweise verspeist, ne? Ja. Und die Leichenteile auch da gelagert. So. Ja. So würde ich knapp über Jeffrey Dahmer. Was würdest du, was trifft auf Ed Gein zu?
Also Ed Gein Ed Gein können zwei Morde nachgewiesen werden. Das war einmal eine Kneipenwirtin, die er getötet hat.
Das ist auch in der 2. Folge schon, ja.
Ja, die hat ihn irgendwie an seine Mutter erinnert. Und dann gab es noch diese Einzelhändlerin, das ist aber erst 3 Jahre später gewesen. Bernice Warden, die hat er umgebracht, weil sie ihn auch irgendwie an seine Mutter erinnert haben muss. So, der hat Frauen getötet, die ihn äußerlich an seine Mutter erinnerten. So.
Ja, der Mutterkomplex, das ist ja jetzt bekannt bei Serienkillern.
Das ist ja auch, weißt du, Psycho, also Robert Block und das Schweigen der Lämmer und Texas Chainsaw Massacre, die haben sich alle an so bestimmten Aspekten seines Lebens bedient. So, weißt du, der Leatherface ist halt seine Angewohnheit gewesen, da diese Gesichtsmasken zu tragen. Ja? Robert Block, Psycho, das war halt so diese, ja, sagen wir einfach mal, nicht normale, nicht normative Beziehung zu seiner Mutter. Und was war denn nochmal hier mit Buffalo Bill, ey? Der war der Kannibale, dann ist das vielleicht schon wieder sogar ein bisschen zu weit.
Naja, Buffalo Bill war aber, glaube ich, eher auch so eine Art Nachahmer.
Ja.
Zumindest auf das Buch bezogen. Entschuldigung, ich meine auf den Film bezogen, aber hat er... Er war Patient von Lecter. Aber was war seine ursprüngliche... sein ursprüngliches Mordmotiv?
Wie dem auch
sei. War ja nicht das... Ja, ist ja
auch egal. Wie dem auch, genau. Ja, doch, ja. Also, wie gesagt, man kann ihm diese beiden Morde nachweisen. Ob er was mit dem Tod seines Bruders zu tun hat, das wissen wir nicht. Der wurde eines Tages nach einem Feuer vorgefunden, hatte allerdings... Einwirkungen von stumpfer Gewalt auf seinen Kopf. So, deswegen stand dann so die Frage im Raum, hat Ed Gein ihn vielleicht erschlagen oder nicht, aber die Polizei hat da nie irgendwelche Ermittlungen angestellt. Deswegen wissen wir das nicht. So, das ist schon mal die erste Lüge, das habe ich ja gerade schon erwähnt. So. Und dann ist klar, er ist dutzende Male zu Friedhöfen gefahren, um da Leichen auszubuddeln. Ja. Oft ist er auch ohne Leichen wiedergekommen, aber ich meine, er hätte so etwa 20 bis 30 Korpse, Leichname mit nach Hause genommen. So. Und daraus hat er sich dann eben seine ganzen skurrilen, was auch immer's gebastelt.
Dann frage ich mich ja, also dann ist ja bei Ed Gein ist ja eher so, oder gibt es eine Dunkelziffer, von der man sagt, nee, der hat irgendwie 50 Menschen ermordet oder so. Nee, ne?
Also ich meine, er hätte. So er denn konnte, irgendwie schon versucht, denen zu sagen, ja, die habe ich da und die habe ich da ausgebuddelt. Also es wird jetzt nicht sehr viel mehr sein. So.
Okay.
Weil die.
Naja,
die,
ausgebuddelt. Die, nee, ich meinte ermordet. Also,
ach so,
ich
sag mal, das ist. Nee, das.
Ich sag mal so, in diesem ganzen True Crime Ranking ist ja Ed Gein relativ weit oben und wird ja häufig so irgendwie als, ja, irgendwie, keine Ahnung, der mieseste, fieseste Killer oder einer der miesesten, fiesesten amerikanischen Killer irgendwie so bezeichnet oder gerankt, ne? Um mal das jetzt so zu beschreiben, ohne das jetzt zu verharmlosen, aber,
ja, das ist aber
das, was ich jetzt damit sagen will, zwei Morde ist ja im Vergleich.
Das ist nichts.
Irgendwie ist eigentlich nichts, ne? Und ich meine, das Leichen ausbuddeln, ja, da kriegt er dann vielleicht 10 Jahre für, weißt du, oder hätte vielleicht 10 Jahre für gekriegt und er wäre nicht zu größerer Berühmtheit gekommen, so, ne, im Zweifel. Also,
ja.
Irgendwo ist ja so ein gewisser Mythos vielleicht da, ne, was seine Figur angeht.
Ja.
Was ist mit dem Thema, Holocaust. Warum, das bin ich auch nicht so ganz schlau draus geworden, dass, also, oder zumindest, ich habe das nicht so ganz gekauft, dass dieser Typ aus der Entfernung heraus durch die Presse, ja, wie soll ich sagen, ich suche schon die ganze Zeit das passende Wort dafür, ich will nicht sagen, dass ihn das inspiriert hat, aber es hat ihn irgendwie, ja, zu so... Der Holocaust und die Maschinerie in Vernichtungslagern hat ihn anscheinend irgendwie dazu inspiriert, diese Morde zu begehen oder überhaupt anzufangen zu morden. Ne? So wird es ja mehr oder weniger dargestellt.
So wird das in der Serie dargestellt, aber da gibt es in echt, also ich habe keine Hinweise darauf finden können, dass er jemals gesagt haben soll, ja, Ilse Koch, dieser Lampenschirm aus Buchenwald, das fand ich geil, das wollte ich nachmachen. So. Also das scheint eine effektive Erfindung zu sein.
Ja, mit Ilse Koch bringe ich das jetzt noch gar nicht in Verbindung, sondern eher eben diese Bilder, diese Albträume, die er hat, wo er vor KZ-Insassen flieht oder mit ihnen zusammen flieht, ne? Diese Illusion, die er da hat.
Ja gut, aber das kommt ja auch durch diesen Comic so. Also ich kann dir nicht sagen, ob jetzt Ed Gein, weiß ich nicht, 10. Februar 1945 mal Zeitung gelesen hat und da irgendwas gesehen hat, das kann ich dir nicht sagen. Ich meine, seine Morde haben ja auch viel, viel später erst stattgefunden, erst in den 50er Jahren so, ja.
Ach so.
Ja, oh, okay. Ja, der erste Mord war 54 und der zweite, durch den er dann erwischt wurde, war 57.
So, weil die Serie, die beginnt ja mit Kriegsende oder so, ne?
Ja, ja, irgendwie sowas.
Die beginnt also, ja 45 oder was, ja.
Ja, die nimmt dich ja auch kaum an die Hand, was so Zeiten und so angeht. Also ein richtiger, vollständiger Zeitstrahl wird da gar nicht erstellt. Nee, was du jetzt gesagt hast, also der Ruf, ich sag mal in Anführungszeichen, der Ed Gein so vorauseilt, das wird viel damit zu tun haben, dass er einfach ein Teil der Popkultur geworden ist, eben angefangen durch den Roman von Robert Bloch, ja. Aber so opfermäßig hat er mit einem Ted Bundy oder einem Gary Ridgway oder einem John Wayne Gacy oder einem Jeffrey Dahmer, ey, gar nichts gemein. So, der hat halt, ich würde mal sagen, maximal 4 Leute umgebracht, so. Ja, die beiden, die du ihm nachweisen konntest oder die er gestanden hat. Vielleicht noch seinen Bruder und vielleicht dann noch dieses Mädel, das irgendwo in seiner Nähe da verschwunden ist. Aber wie gesagt, das kannst du ihm nicht nachweisen, so. Und ansonsten hat er halt Menschen ausgebuddelt und, hat die Leichen zerfleddert, wie du schon gesagt hast. Warum das dann, warum die Menschen so schockiert waren, war wahrscheinlich einfach, weil sein Haus so ein übelstes Leichen- und Gruselkabinett war, wo halt Gedärme in der Küche lagen, in irgendwelchen Schüsseln drin und dass er morgens sich sein Müsli halt aus so einem Totenschädel, aus so einer Totenschädelschüssel reingezogen hat und dass er da sich irgendwelche Totenmasken aufgesetzt hat. Also das war halt so ein Ausmaß, glaube ich, auch einfach, wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, in so ein Regal stehen hast, wo so 20 Gesichter einfach drin sind. Ich glaube, sowas hatten die Leute einfach noch nie oder zumindest seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Und das spielt ja auch auf einem anderen Parkett als jetzt ein Vernichtungslager wie Auschwitz. So, natürlich hast du da noch schrecklichere Sachen gesehen, aber jetzt von so einer Privatperson aus einer privaten Motivation heraus, das ist ja was anderes. Und dann ist ja noch, das wird dann in der Serie zu Ende dann nochmal behandelt, so angeblich sollen ja Ted Bundy und Richard Speck und wie sie alle heißen, soll sich ja alle auf ihn berufen haben, gesagt haben, ja, ich wollte so sein wie Ed Gein. Aber auch das, ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht, ganz ehrlich.
Das ist ja das, was ich mich, wussten die mehr als die ermittelnden Polizisten oder, also warum, ne, also bei so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer, aber ich meine, bei diesen ganzen Killern, die irgendwie 10 oder mehr Leute umgebracht haben, systematisch als Serienkiller auch, ne, da gibt's ja auch immer eine große Dunkelziffer. Vor allem, ich glaube, Ted Bundy galt ja auch so ein bisschen so als dieser Schönling, ne, tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Also, der kam bei Frauen sehr gut an.
Ja, ja.
Auch noch vor Gericht und so. Und ich glaube, bei Ted Bundy gibt es auch eine unfassbar hohe Dunkelziffer von.
Ja, ja.
Ne? Es gibt ja so und so viele Morde, die einzelnen Killern zugewiesen werden können.
Ja.
Dann gibt es halt eben noch dagegen gestellt eine unheimlich hohe Zahl an vermissten Fällen von Frauen, die halt auch irgendwie als Prostituierte gearbeitet haben oder alleinstehend waren, einfach verschwunden sind, diese Menschen, ne?
Ja.
Wo auch keine Leiche und kein Hinweis irgendwie aufgetaucht ist. Und irgendwem muss man das ja zuordnen. Und ich glaube, anhand so bestimmter Muster, so entstehen ja eben diese Dunkelziffern. Und ich finde halt, ich sag's nicht gerne, aber es ist halt nun mal so popkultureller Bestandteil und deshalb habe ich das vorhin so formuliert, ne, mit dem Ranking, und da wird Ed Gein taucht ja auch immer wieder auf.
Ja.
Ich habe es bis heute nur nicht so ganz verstanden, warum, also vor allem auch eben nach der Verwirrung und der Kritik, der sich diese Serie entgegenstellen muss, ne, durch die wie wir ja jetzt auch gelernt haben, durch die schlechte Recherche oder Interpretation von Hinweisen, die es da wohl gibt, ne?
Ja, also dass sie sich einfach alles Mögliche dazu gedichtet haben, um diese 8 Folgen irgendwie voll zu bekommen. Die Leute sagen auch alle, dass das auch schon bei Dahmer so gewesen sei. Ich behaupte mal, mich relativ gut mit der Biografie von Jeffrey Dahmer auszukennen, und das habe ich da nicht feststellen können, weißt du? Mhm. Also ganz ehrlich, wenn mir jetzt einer erzählen will, sein letztes Opfer oder sein letztes versuchtes Opfer war Tracy Edwards, der dann aus seiner Wohnung abgehauen ist.
Ja.
Es kann ja niemand wissen, worüber sich die beiden da unterhalten haben. Deswegen ist das alles erfunden. Da dachte ich mir so, ja, ist das jetzt dein Ernst oder was? Natürlich musst du manche Dialoge erfinden, weil kein Idiot sich mehr daran erinnern kann, worüber sie sich unterhalten haben. Aber das heißt ja nicht, dass das falsch ist. So, Tracy Edwards war in der Wohnung von Jeffrey Dahmer und ist dann geflohen und hat ihn dann der Polizei quasi übergeben. Ja, natürlich. Aber ich finde, die Serie hat sich, finde ich, relativ wenige kreative Freiheiten genommen, weil alle Opfer, die ich kannte, sind da vorgekommen, und auch von meinem Wissen nach, wie die getötet wurden, hat man das auch in der Serie gesehen und so weiter und so fort. Und Jeffrey Dahmer hat ja auch relativ detailliert seine Taten gestanden, muss man sagen. Der ist ja irgendwie, weiß nicht, 4-5 Tage hat er nur gesprochen und alles, was er wusste, über seine Taten preisgegeben. Also da gibt es vielleicht auch weniger Lücken als bei Ed Gein, so, weil Ed Gein, ganz ehrlich, und das ist eine weitere Sache, die die Serie dann auch tatsächlich irgendwann mal eigentlich schon darstellt, aber dann auch wiederum falsch darstellt. Der war ein geistig stark verwirrter Mann, ey. Der hat eine diagnostizierte Schizophrenie gehabt und ist deswegen ja auch für die längste Zeit nicht prozesstauglich gewesen. Es hat echt lange gedauert, bis sie ihm gesagt haben, okay, der ist jetzt geistig so fit, dass er auch einen Prozess durchstehen kann. Aber dann, also das sagt die Serie auch, aber dann wiederum sagt die Serie auch, ja, der hat übrigens bei der Verhaftung von Ted Bundy mitgewirkt, was völliger Quatsch ist. Das hat er nicht getan. Naja.
Also, die zweite Staffel, die habe ich nicht gesehen von Monster, da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nur, da geht es um ein Geschwisterpaar, das die Eltern, glaube ich, umgebracht haben soll, ne?
Ja. Die Menendez-Brüder, die haben ihre Eltern umgebracht.
Und bei Dahmer, deshalb würde ich es höchstens mit Dahmer und der Inszenierung nochmal vergleichen wollen. Dahmer war absolut kein Feelgood. Ich weiß, es stand auch sehr in der Kritik durch die sehr ungeschönte Inszenierung. Also auch weil der Hauptdarsteller Evan Peters.
Ja.
Der hat sich schon sehr ins Zeug gelegt, ne, was die das Schauspiel angeht und so. Ich glaube, selbst dafür wurde er so ein bisschen kritisiert, oder er selber hat auch gesagt, das hat ihn echt fertig gemacht, so sehr in diesen Charakter abzutauchen.
Ja.
Und das hat man auch gemerkt. Also man hat auch gemerkt, das ist diese Serie, die hatte so. Ja, aus heutiger Sicht würde ich nicht mehr sagen, die hat irgendwie, hier wird mit dem Leid der Opferangehörigen irgendwie Unterhaltung erzeugt. Das würde ich gar nicht so sagen.
Nee, ich auch nicht.
Es ist halt einfach keine Feelgood-Serie. Es ist keine, wir haben hier irgendwie den Killer und wir haben irgendwie die Ermittler und dadurch wird Spannung aufgebaut und sondern. Es war eher so eine Reise ins Heart of Darkness, so, ne? Reise ins Reich der Finsternis irgendwie bei Dahmer.
Ja.
Und bei den 2 Folgen, die ich jetzt von Ed Gein gesehen habe, muss ich sagen, das geht eher in so eine skurrile Richtung. Weiß nicht, ob das noch so einen düstereren Turn bekommen hätte, aber ich habe es als sehr skurril bis zu dem Zeitpunkt wahrgenommen. Ja. Mhm. Also ein deutlich von der Tonalität her ein lockerere Herangehensweise.
Ja.
Ich meine, es gibt bei Ed Gein keine Zeitzeugen mehr, ne, die man jetzt so im Nachhinein noch verletzen könnte, sage ich mal.
Nee.
Anders als bei Dahmer oder Ted Bundy zum Beispiel oder so, ne? Oder auch John Wayne Gacy vielleicht noch, ne? Aber du weißt, was ich meine?
Ja,
diesen lockereren Tonus, den ich da jetzt so mitbekommen habe. Auch diese Sequenz mit Hitchcock und so, das ist auch so viel mit so einem Augenzwinkern irgendwie, mit so einem gewissen Tonfall, ja. Ich fand's ja, ich muss ja sagen, ich fand's ja bis zu dem Punkt irgendwie gar nicht so übel. Aber ich war eh schon am Zweifeln, ob ich das weitergucken soll. Alleine schon wegen deiner vernichtenden Bewertung. Wie fandst du denn so die Inszenierung vielleicht nochmal so zum Abschluss? Auch wenn die Fakten nicht ganz sauber wiedergegeben wurden.
Also die Mise en Scène, die ganzen Sets, die waren schon wirklich cool, da kann man nichts anderes sagen. Auch das Haus von ihm, ne, sehr schmuddelig, sehr dreckig, sehr heruntergekommen. Das Schauspiel an sich kann ich da auch kein schlechtes Wort drüber verlieren. Mir ging einfach nur Charlie Hunnam mit seiner piepsigen Muttersöhnchen-Stimme auf den Sack. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Völlig unnötig. Also ich habe so ein, zwei Interview-Schnipsel von Ed Gein mir angehört. Der hat einfach nicht so geredet. Ich weiß nicht, was das sollte. Okay. Ja. Aber ja, Laurie Metcalf, die hat nicht viel Screentime, aber da denkt man sich schon so, boah, du alte Brotspinne. Lass den Jungen einfach mal Freunde haben und ein bisschen Spaß haben und so. Die Rolle der Adeline Watkins, die fand ich ultra nervig, weil es für mich evident war, dass Ian Brennan irgendwann keine Ahnung mehr hatte, was er mit dieser Figur machen sollte. Deswegen war sie einfach so eine hochnäsige, nervige Göre, die irgendwie meinte, ja, ihr seid alles Loser, ich gehe in die Großstadt. Natürlich hat sie dann da versagt und kam dann mit kleinem Hut wieder zurück. Das war einfach nervig, ey. Aber viele, viele gute Performances auf jeden Fall. Und ich würde sagen, auf jeden Fall die gorigste dieser Staffeln. Ich meine, ey, da läuft halt einer in Fleischanzügen rum. So, ne? So die menschgewordene Version von Tusk.
Das mache ich jeden Tag. Oh. Ziehe ich meinen Fleischanzug über.
Ja. Ja, ach und ja, die Darstellung von Ed Gein selbst, du kannst mir erzählen, was du willst. Es hat noch nie ein Mensch eine Leiche zerlegt mit einer Kettensäge und dabei Mutters Unterwäsche getragen. Das kannst du mir nicht erzählen, ey, geh mir weg. Da ziehst du dir so einen Fischermantel oder ja, sowas an, Alter, weil das ist doch dreckig hoch 1000, ey, da stehst du doch nicht nackt. Du willst doch nicht irgendwie die Überreste deines Opfers auf deinem Pipan kleben haben, wie ekelhaft, ey.
Ja. Ja, ist eins zu viel auf jeden Fall.
Ja, ja, also in der Serie gibt es mehr als nur eins zu viel. Gut. Also von mir soll es das gewesen sein. Ich habe jetzt auch echt genug über diese Serie gesprochen. Ey.
Hast du? Hast du es dir von der Seele geredet?
Ja.
Okay.
Also für meinen Geschmack ist True Crime da zu weit gegangen. Das war mir einfach viel zu sensationslüstern und ja, nee, hatte mit dem
vielleicht wahren zu Leben frei in der Inter-
ja, ja, genau. Hatte mit dem
in Leben der Interpretation.
Genau.
Ja.
Also spätestens, als es zu so einem halben Holocaust NS-Porno geworden ist, bin ich ausgestiegen, ganz ehrlich.
Ja, ich erkläre mir das so ein bisschen jetzt anhand deiner Erzählung, wie ich ja eben schon gesagt habe, ne? Vielleicht durch diesen zeitlichen Abstand, verlorenes Wissen und nicht überhaupt nicht ermittelte Fakten oder so, ne? Ja. Wie sagt man so schön, keine Beweise, aber Indizien, die man dann irgendwie so und so interpretiert im Nachhinein. Okay, aber ganz kurz noch, letzte Frage, wie ist das juristisch dann, wie wurde das bewertet, zu was? Also er wurde für zwei Morde und Leichenflatterei wurde er dann wahrscheinlich verknackt, ne?
Es war so, der wurde ja wie gesagt als nicht prozessfähig eingestuft und deswegen in ein State Health Mental Hospital sowas überwiesen. Also das, was man in Deutschland als Sicherungsverwahrung kennt. Ja? Also wenn so die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, dann genau. Also der hat dann quasi den Rest seines Lebens in der Geschlossenen verbracht. Der ist dann, etwa 10 Jahre später hatten sie ihn dann so weit, dass der prozessfähig war. Der wurde dann vor Gericht gestellt und für schuldig befunden, dieser zwei Morde und der Leichenflatterei. Aber der ist dann damals noch für wahnsinnig erklärt worden. Das heißt, der wurde dann einfach direkt wieder in dieses Health-Institut zurückgeschickt und ist dann da fast nochmal 20 Jahre später gestorben, Mitte der 80er, an Lungenversagen.
Im Asylum.
Ja, der ist tatsächlich dann noch relativ alt geworden, ne? Der ist ja, Ende 70 geworden.
Ja, vielen Dank, Niklas,
Ich danke dir
für
auch.
diese ausführliche Einordnung. Ja, ich muss mal gucken. Also, ja, ich hatte ja so ein bisschen Angst und auch Schwierigkeiten, da überhaupt die Serie zu starten, weil ich weiß noch, Dahmer, das hat mich sehr runtergezogen. Ich wollte schon wissen, wie es jetzt fertig inszeniert wird, wie es fertig erzählt wird bei Dahmer, aber ich weiß, es war kein Vergnügen da, die nächsten
Ja.
Folgen, also mir das Elend irgendwie, die
Ja.
ja, also nicht aus Mitleid jetzt gegenüber Jeffrey Dahmer, aber einfach so diesen menschlichen Abgrund da mir jede Woche aufs Neue oder jeden Tag aufs Neue irgendwie reinzuziehen.
Ja,
Das
ja.
war so ultra negativ. Also ich habe da nichts, ja, wirklich nichts allzu Positives irgendwie in Erinnerung.
Ja.
Außer dass es halt eben handwerklich gut war und gut geschauspielert und so, ne? Aber mehr, we wenig Mehrwert, ja. Ja, dann ja, enden wir heute auf einer eher
Auf einer ernüchternden Note.
ja, so enden wir heute auf einer eher ernüchternden Note. Was haben wir uns vorgenommen? Vielleicht machen wir es ja schon nächste Woche. Wobei ich glaube, ich bin nächste Woche, da bin ich wirklich nicht am Start.
Ah, okay.
Dann, ich habe aber schon gesehen, der liebe Sebastian, der will nochmal über They Live sprechen. Ich glaube, das könnte einen sehr aufschlussreichen Podcast geben. Das ist einer seiner Lieblingsfilme, wie ich das mitbekommen habe. Und ja, vielleicht holst du den mal nach und dann geben wir uns das doch.
Ja, sehr
Wäre
gerne.
auf jeden Fall sehr gespannt, was er da noch aus
Ja, same.
nicht nur aus filmwissenschaftlicher, sondern auch aus Fansicht auf das Trash. Genre, was er da noch so uns mitbringen kann. Genau. Deshalb lassen wir gerade noch mal ein bisschen offen. Ich weiß nicht, ob wir uns nächste Woche hören. So,
Okay.
das wollte ich eigentlich damit
Dann
sagen.
schauen wir mal.
Dann schauen wir mal. Genau. Von Niklas gibt es auf jeden Fall wie immer neuen Content. Jetzt ja auch auf dem YouTube-Kanal der verdammten Nerds.
Yes.
Hört euch da die ultra ausführliche Review zu Monster.
The
Wie heißt es?
Ed Gein
The Ed Gein Story.
Story.
Hört es euch dort an. Schaut es euch dort sogar mit Bild an. Und genau, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Sowohl hier als auch eben auf dem YouTube-Channel und vielleicht auch Social
Yes.
Media, wenn ihr gerade noch. Ihr seid da eh drauf. Ihr lungert doch eh viel zu viel auf Social Media rum. Deshalb, das tut nicht weh. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschalten. Niklas, dir habe ich schon genug gedankt, aber ich mache es trotzdem nochmal.
Danke dir
Ja,
auch.
hat Spaß gemacht. Was bleibt noch zu sagen? Sag du's.
Viel Spaß beim Filme schauen, viel Spaß beim Serien schauen, egal ob zu Hause oder im Kino. Und einen guten Ritt und bleibt uns treu, schaltet nächste Woche wieder ein oder die Woche drauf. Tschüss.
Cut.